Das heißt eben, sich nicht von den Erfolgen blinden lassen, sondern kühl bleiben, am Boden bleiben, hart arbeiten und zeigen, dass das, was gesagt wird, ist, stimmt auch. Es ist sehr hervorragend. Das ist es mehr oder weniger, was ich immer auch getan habe, weil ich habe es von dieser Folge mich nie blinden lassen. Insofern bin ich immer so Bescheid geblieben. Ja? Also, ja, und bin ich immer ganz ruhig geblieben und habe ich es mehr oder weniger auf Familie aufgebaut.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist ein Wiener Urgestein, aber von allen Wiener Urgesteinen sicher das unwienerischste. Das liegt daran, dass er Italiener durch und durch ist, Süditaliener noch dazu. Ohne ihn, kann man sagen, wäre die italienische Küche, wäre die italienische Gastronomie in Wien nicht das, was sie heute ist. Er kam Anfang der 1980er Jahre nach Wien und lehrte die Österreicher, wie Pizza, Pasta und alles, was die italienische Küche sonst noch so zu bieten hat, wirklich schmecken. Heute führt er unter anderem mit seiner Familie die renommierte Pizzeria Regina Margherita und die Trattoria Martinelli im ersten Wiener Gemeindebezirk. Er wurde von Österreich zum Kommerzialrat ernannt und von Italien zum Cavaliere delle Stelle Italiana. Und das sind nur zwei Ehrentitel von vielen. Ja, meine Damen und Herren, dieser Mann hat es von ganz unten bis ganz nach oben geschafft. Und ich freue mich wirklich sehr, ihn endlich als Gast bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, il padrone Luigi Barbaro.
Grazie, grazie, grazie dell'invito. Herzlich danke für die Einladung. Ja, ich bin Luigi Barbaro und salute tutti voi. Ich freue mich.
Ja, wir werden es hoffentlich auch auf Deutsch schaffen, Luigi, aber wir werden auch noch darüber sprechen. Du bist seit über 40 Jahren jetzt in Wien gastronomisch tätig, federführend gastronomisch tätig. Ja. Bevor wir die Zeit ein wenig zurückdrehen, habe ich schon ein paar Fragen, die ich eigentlich jedem gestandenen italienischen Gastronomen immer schon mal fragen wollte. Du weißt, wie kein anderer italienischer Gastronom, glaube ich, in Wien, wie Österreicher, wie der österreichische Gast in einem italienischen Restaurant tickt. Was mag der Österreicher im italienischen Restaurant besonders und was mag er gar nicht?
Ja, also auf jeden Fall den österreichische Kunde, Österreicherinnen und Österreicher mögen sehr gerne die italienische Art. Das heißt, sobald die in eine echte, puristische, italienische Betrieb hereintreten, alleine diese Atmosphäre von Italien, ja, macht auf ihre Herz. Ja, die fühlen sich so sehr, sehr schnell wohl. Ja. Und dann eben, wenn es noch dazu eine hervorragende und ein sehr qualitative dann italienische Essen bekommen, dann reißen sie sich total und sind ganz, ganz happy. Ja. Ja. Was eigentlich ihnen stört, von denen, wenn es in einem italienischen Betrieb, naja, wenn es eben die Kellner, ja, ein bisschen zu viel Auge werfen auf ihre eigene Frau.
Aber wären die italienischen Gäste da anders? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein.
Aber ich habe mich das schon öfters gefragt, sind Österreicher im Vergleich zu anderen Ländern besonders italienaffin, was die Küche angeht, oder sind sie gleich wie die, weiß ich nicht, Deutschen, Schweizer, Franzosen?
Nein, also die Österreicherinnen und die Österreicher mögen sehr gerne die italienische Sprache, die italienische Kultur, die Italien überhaupt, also mhm. die lieben es. Die, ich kenne eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher seit meiner Stage in Legnano zum Beispiel in die ja. 70er Jahre. Ja. Und da war es eigentlich schon damals sehr, sehr reißende, wie die sich gefreut haben, in Legnano zu sein und diese italienische Atmosphäre zu erleben. Also, ja. Das ist ja. die 70er Jahre, die mittlerweile sind schon 50 Jahre her und das hat sich in diese 50 Jahre immer besser in Zusammenhang, es hat sich irrsinnig gebunden mhm. und ist die Liebe immer sehr, sehr groß geworden. Also ja. das heißt die Österreicherinnen sind sehr, sehr italophil. Mhm.
Du hast jetzt vorher schon was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, was Österreicher an der italienischen Gastronomie so schätzen, ist einmal so die Atmosphäre, das Feeling und so. Da könnte man ja sagen, okay, was auf dem Teller landet, ja, Hauptsache schmeckt okay, aber so richtig ins Zeug legen muss man sich dann nicht. Wann war für dich klar, dass du da auch richtig auf dem Top-Level sein willst? War das von Anfang an klar oder ist das erst irgendwann mal mit der Zeit gekommen?
Nein, es ist so, dass ich habe Hotelfachschule in Neapel, 5 Jahre Hotelfachschule und da habe ich es persönlich mich entschlossen, jede Stage, das ich während des Sommers gemacht habe, das war immer in 5 Sterne oder Luxus Hotel oder Luxus und 5 Sterne Restaurant. Das heißt, von Anfang an wollte ich unbedingt das Beste lernen, ja, das Beste sehen und das Top-Qualität erleben. Und das habe ich jetzt eben in meiner Stage sehr viel gelernt und deswegen mein Ziel und noch dazu diese Kindertraum von meiner, also als Kind, was ich gehabt habe, von diesem wunderschönen Restaurant in Lago Ligurino, wo ich stundenlang geträumt habe, um so eine Lokal zu besitzen. Da war es mehr oder weniger der Weg eingeschlagen. Also der Weg war klar.
Das ist jetzt interessant, ja. Vielleicht sprechen wir auch ein wenig darüber. Du bist, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, in der Nähe von Neapel geboren und aufgewachsen, als Kind von, ich weiß jetzt nicht, von armen Eltern, aber auf jeden Fall von du bist nicht in einem luxuriösen Haushalt aufgewachsen. Eher bescheidenes Elternhaus.
Ja, also eine Arbeiterfamilie, eine ganz normale Arbeiterfamilie. Mein Papa hat es gearbeitet in Pirelli, meine Mama aus Frau und 5 Kinder zu ernähren, 5 Kinder großzuziehen. Und natürlich eben, man hat keine Zeit. Also das heißt, ich war der vorletzte Kind. Und so wie üblich in Neapel ist, man schickt die Kinder raus von der Wohnung auf die Straße. Und da war es eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Also ja. auf die Straße zu leben, man lernt eigentlich sich zu verteidigen, sich eigentlich eben Tuch zu setzen. Man lernt eigentlich, der Kampf.
Man lernt den Kampf, ja. Es ist ja etwas, was man als Unternehmer schon auch ab und zu braucht, oder?
Absolut, ja, eben. Man will dann eben durch den Kampf versucht man nicht runterzugehen, also nicht zu verlieren. Mhm. Und Minimum eigentlich eben versucht man sich zu retten oder eben am besten zu gewinnen. Ja. Und so ist es in meiner Mentalität, also in meine Karriere war es immer diese Gefühl da. Also ich will hinauf, ich will gewinnen. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, heute kann man mit Fug und Recht behaupten, dass dir das gelungen ist. Aber wie hat das dann eigentlich mit der Gastronomie angefangen? Gab es bei dir in der Familie schon jemand, der Gastronomie gemacht hat? Oder wie bist du dann wirklich dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst dich in der Gastronomie durchsetzen?
Ja, das heißt eben, es ist wirklich eine, ein, ein Kindertraum gewesen, weil also ich war auf die Straße und habe ich es mit meinen Freunden gespielt, meistens Fußball und so weiter. Und nicht weit weg von unserem Spielplatz war es eine hervorragende, und gibt es noch immer dieses hervorragende Restaurant. Das ist ein Luxusrestaurant. Und in die 70er Jahre, natürlich in Neapel sind stationierte die Amerikaner. Und die Amerikaner, die haben viel Geld ausgegeben und unheimlich besuchte dieses Lokal. Top-Leute, die haben besucht dieses Lokal. Und das war faszinierend für mich als Kind. Bin ich stehen geblieben hinter einem Baum, einem Pinienbaum. Und da bin ich stundenlang dort und habe ich es beobachtet, diese Bewegung, hin und her, Auto kommen, wunderschöne Frau herauskommen, herausgehen, hinein in Lokal, heraus in Lokal, die Kinder ganz angezogen mit wunderschönen Kleidung, Handschuhe. Und das hat mir unglaublich fasziniert. Und daraufhin habe ich mir gedacht, boah, das ist wirklich, würde ich so gerne einmal so ein Lokal besitzen. Und war es klar. Dann habe ich es gesagt, okay, Hotelfachschule und nur das Beste lernen. Ja. So war es eigentlich klar.
Ja. Das war dann wirklich klar. Und du hast dann die Hotelfachschule auch gleich in Italien, in Neapel.
In Neapel.
Hast du gesagt, ja. Gleich gemacht. Mhm. Okay. Wie bist du dann nach Österreich gekommen?
Während der Hotelfachschule, jedes Sommer, dann machst du Stage. Jede Stage, die habe ich es immer in die Top-Häuser, unter anderem in der Schweiz. Ja? Schweiz, Frankreich, Italien. Und in Italien habe ich es eine Junge aus Neapel. Und der hat es gearbeitet in Wien. Mhm. Ja, und dieser Junge hat mir erzählt, warum kommst du mich einmal besuchen in Wien? Daraufhin auf, während einer Sommerpause, habe ich gesagt, okay, ich komme in Wien und besuche ich dich. Mhm. Ich habe es Francesco besucht in Wien und bin ich in Wien angekommen und das war faszinierend, weil es war die 80er Jahre und Wien war in dieser Zeit absolut eine Provinzstadt.
Ja. Grau, da war oder?
Grau. Grau, sehr kalt und sehr, sehr steif und es war kein einziger Restaurant. Also es war wirklich sehr weniger, keine einzige Bar, total wirklich um 9 Uhr am Abend war es unmöglich, etwas zum Trinken und etwas zum Essen.
Auch im ersten Bezirk?
Auch im ersten Bezirk. Ne? Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn ich da bleibe, ja, kann ich es eigentlich diese Entwicklung mit den Österreichern mitmachen und kann ich groß werden. Mit diesem Gedanken dann bin ich auch geblieben. Ich bin eben mit diesem Gedanken habe ich mir gesagt, nein, da kann ich wirklich aufbauen. Ja. Und so bin ich auch geblieben.
Ja. Also du hast da wirklich sozusagen eine in der Wiener Tristesse, in der Wiener Tristezza gemerkt, da ist viel Potenzial drinnen.
Ja, aber als Italiener, dann habe ich mir gedacht, ich bringe also eigentlich einen frischen Wind, eine fröhliche Wind, noch dazu aus Napoli, eine wunderschöne warme Wind in eine kalte Stadt und zeige ich es eigentlich mit meinem Engagement, mit meinem Wissen, mit meinem eben der Qualitätsstandard, was ich damals gehabt habe, habe ich gesagt, werde ich diese Dolce Vita-Gefühl, diese italienische Gefühl an die Österreicherinnen und Österreicher gerne anbieten. Ja.
Aber du hast, glaube ich, angefangen, in Wien zu arbeiten, als erstes als Angestellter von einem italienischen Restaurant, was es offenbar schon dort gegeben hat.
In genau, richtig. Ja. Das war in Dorotheagasse. Dort hat es gegeben ein ganz kleines italienisches Restaurant, eine Pizzeria. Und in diesem Lokal habe ich also auch Glück gehabt. Der Besitzer, ein Österreicher, ein Wiener, hat gesagt, okay, ja, kannst du anfangen bei mir. Und so am nächsten Tag habe ich es angefangen dort. Und das war wirklich auch ganz gut, weil der Österreicher hat keine Ahnung gehabt von der italienischen Küche. Mhm. Weil er war ein Techniker von Siemens. Ja. Und deswegen war er froh, dass jemand eine große Ahnung hat und auch ein Wissen von der Essenkultur von Italien zur Verfügung zu stellen für seine Kunden. Das war eine Win-Win-Situation für ihn und für mich.
Hat der italienische Produkte damals schon gehabt? Also gab es das in Wien?
Ja, am Naschmarkt hat es gegeben ein Lebensmittelgeschäft, das hat geheißen Piccini, am Naschmarkt. Und diese italienische Delikatessengeschäft hat es italienische Produkte gehabt und der war der einzige, das eben italienische Produkte gehabt hat. Und wir haben von dort uns liefern lassen.
Ne? Das war auch schon das Einzige, was es gegeben hat in Wien. Also
genau, richtig. Es war die einzige Lade und eine sehr, sehr erfolgreiche Lade, Piccini. Leider dann ist es eben auf einmal ist dann verschwunden, war nicht mehr da. Und damit ist es verloren gegangen. Aber damals in den 80er Jahren war die einzige. Ja. Das war interessant, ja.
Für dich dann, wann war für dich klar, dass du dich jetzt mit einem Restaurant auch selbstständig machen
willst? Ich habe es eben, wenn ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, wow, das ist unglaublich, in dieser Stadt kannst du sofort etwas aufbauen. Deswegen war von Anfang an klar, ich muss selbstständig werden. Ja? Und damit war es diese Erfahrung mit den Österreichern in diesem kleinen Restaurant, Pizzeria, ein Anfang, wo ich es die Möglichkeit gehabt habe, ein bisschen zu studieren, die Mentalität von den Wienerinnen und den Wiener. Was die brauchen, was ist ihr Gefühl, was denken über Italien und so weiter. Ja? Mhm. Und sobald ich gesehen habe, dass nach zweieinhalb Jahren, dass die lieben extrem Italien, ja, da habe ich es gesagt, okay, die Ersparnisse, was ich dort verdient habe, die habe ich sofort in Selbstständigkeit eingesetzt. Mhm. Und da ist es eben geboren, mein erster Lokal.
Ja. Das war dann 83 oder 84, dass du dann...
83 war es in mein erstes Lokal in 8. Bezirk, in der Josefstädterstraße, eine ganz kleine Gasse, das heißt Kupkergasse. Dort war es eine ganz kleine Betrieb, wo ich eben ganz alleine gearbeitet habe ich es einige warme Gerichte, so wie Lasagne, Cannelloni, Maccheroni al Forno, un po' di Prosciutto, Formaggio, Salame, solche Dinge. No? Ja. So habe ich es angefangen.
Warst du ganz alleine in dem
Ganz Betrieb? Alleine, ja, ganz alleine. Ja.
Selber gekocht, Service selber, alles.
Ja. Na gut, ich war 24 Jahre, also sehr, sehr voll, sehr kräftig und sehr willig, noch dazu sehr, sehr willig und deswegen war es klar. Ja. Es hat mich nicht gestört, Tag und Nacht zu arbeiten.
Ja. Das hat funktioniert offenbar.
Das hat funktioniert, klarerweise natürlich, ich habe es bemerkt, dass dort ist sehr wohl sehr klein, ja. Und es kann nur der Anfang sein, aber nicht die Ende. Das heißt eben, in diesem Lokal aber, habe ich es die Evelyn getroffen. Die Evelyn war eine Studentin, ja, von einer Schule, der Gymnasium, das dort rundherum ist, in Josefstädter Straße. Und sie ist immer zu mir gekommen. Und da habe ich eben meine zukünftige Frau und auch die Mama von unseren drei Kindern, ja? Mhm. Ja? Und der Luigi, Antonio und die Valeria. Und damit habe ich jetzt die Evelyn kennengelernt. Und ja, das war ganz gut, weil die Evelyn, mit den Eltern von die Evelyn, bin ich immer mehr auch dazugekommen in den Sozialleben von Wien.
Ja,
und damit war es mir auch ein bisschen klar und leichter, Informationen zu holen. Ja? Ja, wie kann ich es eigentlich eben mit einer Bankverbindung oder mit dem Magistrat, mit solchen Dingen. Ja?
War das die Zeit, wo du dann erst Deutsch gelernt hast? Weil du musst ja dann Deutsch gelernt haben innerhalb von...
Genau, ich habe es... Ja, genau. Ich habe es eben während dieser Arbeit, was ich getätigt habe in dieser Pizzeria, in der Früh um 8 Uhr war ich im Goethe-Institut. Bis 12 Uhr, 4 Stunden habe ich es Deutsch studiert. Ja, selbst von mir finanziert, weil Goethe-Institut musst du, es ist ein Privater. Es ist ein Privater, ja. Ja, und deswegen war es okay, also ich habe es gearbeitet, habe ich es investiert auf meine Person, auf meine eben, auf diese deutsche Sprache zu lernen und dann um 12:20 Uhr war ich in die Pizzeria und habe ich gearbeitet bis Mitternacht. Ja, naja, ist okay. Ja, diese Zeit war so... heute die Jungen sind ein bisschen anders, aber damals in den 80er Jahren war es eigentlich die Denkweise gegenüber den Arbeiten, wenn du wolltest etwas erreichen, man hat gewusst, man muss du eigentlich hart arbeiten.
Das ist ein sehr spannendes Thema, wir werden später noch ein wenig darauf zu sprechen kommen, auch was die ganze Personalthematik angeht. Bleiben wir noch ein bisschen bei deinen Anfangsjahren. Wie ist es dann weitergegangen? Wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es läuft so gut, ich bin jetzt auch ein wenig angekommen mit meiner Frau, ich spreche schon ein wenig Deutsch, ich kann auch ein bisschen Administration machen, ich kann versuchen, neue Unternehmen zu öffnen. Wie ist das dann weitergegangen?
Naja, so wie es immer... Also Gastgewerbe oder jede Branche ist es natürlich, musst du die Öffentlichkeit bewegen. Ja, also klar, also du musst irgendwo Öffentlichkeit müssen Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Ja. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, dass im 8. ist es der Christoph Wagner. Christoph Wagner, ja, ist es leider nicht mehr bei uns. Ist gestorben, aber Christoph Wagner war in die 80er Jahre eine von den Galionfiguren von der Gastronomie. Also er war ein Kritiker, ein Kritiker von Gourmilieu, von den Michelin Guide, er hat es geschrieben in Courier, Und eben ein Galionfigur, also eine von den größten. Also er hat jetzt einige Bücher auch geschrieben, unter anderem mit dem Papa von Plakuta. Ja, ganz, ganz wichtige Bücher. Und den Christoph, zufälligerweise, war es in La Ninfea, in meinem Restaurant. Und Christoph, erste Besuch, hat es einfach gekostet, sich nicht präsentiert, also sich nicht vorgestellt. Dann ist es ein zweites Mal gekommen und hat es gegessen und so weiter und hat sich vorgestellt und hat mir erzählt eben, bravo, du hast unglaublich ein Talent, du bist sehr begabt, du hast eine wunderschöne Hand und er hat es mich gelobt. Ja? Darauf hinauf war es eigentlich in die nächsten Tage ist ein Bericht in Courier herausgekommen und von dem Zeitpunkt her dann war es Step by Step ist immer mehr geworden. Ja? Weil es war dann dieser Bruch in die Öffentlichkeit, auf einmal der Christoph Wagner schreibt, wow, und dann sind mehr oder weniger immer andere Journalisten dazugekommen und so weiter. Und dann sind eben auch italienische Journalisten gekommen und so weiter und so weiter. Es ist immer größer geworden.
Ja? Es ist größer geworden. Hast du das nach dem Bericht im Kurier von Christoph Wagner, war das unmittelbar spürbar von den Gästezahlen? Also war das dann wirklich so, dass dann viele Gäste plötzlich gekommen sind? Und man hört das oft in so Success-Stories von Gastronomen oder Köchen, dass in einer, ja, teilweise wirklich Tageszeitung ein Bericht erscheint und ein paar Tage später rennen die Leute die Tür ein. Das ist
eine unglaubliche Wirkung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist es absolut, das Nonplusultra. Und das, diese Guides spielen eine große Rolle in Gastronomie. Absolut. Und je mehr du gehst in die internationale Ebene, desto besser wird. Also, nehmen wir an, schreibt der Michelin über dich, ja, das ist schon hervorragend, oder besonders die Amerikaner, noch besser, ja, da bist du wirklich schnell berühmt und dann hängt von dir ab. Das heißt eben, sich nicht von den Erfolgen blinden lassen, sondern kühl bleiben, am Boden bleiben, hart arbeiten und zeigen, dass das, was gesagt wird, stimmt auch. Es ist hervorragend. Ja. Das ist es mehr oder weniger, was ich immer auch getan habe, weil ich habe es von dieser Folge mich nie blinden lassen. Insofern bin ich immer so bescheid geblieben. Ja? Also, ja, und bin ich immer ganz ruhig geblieben und habe ich es mehr oder weniger auf Familie aufgebaut. Ja? Mit der Evelyn haben wir dann drei Kinder, also mehrere Lokale habe ich es dann aufgesperrt und so weiter.
Insgesamt jetzt heute, weißt du das, wie viele Lokale du insgesamt in deinem Leben aufgesperrt hast?
Mal schau, ich habe es eigentlich, ich habe es Laninfea, Martinelli Regina, Sky Bar mit Hans Schmidt und Barbaros Restaurant, ja, dann Barbarum Neumarkt, dann Rigi, ja, dann Regina Margherita in Graz, also ich habe so in etwa so 10 Restaurants, aber das Schönste daran ist, dass ich auch viel ausgebildete, die Ausbildung für viele italienische Gastronomen, das heutzutage selbstständig sind, geschafft habe. Also es gibt also eigentlich viele, viele junge Gastronomen in Wien, dass die sehr wohl eben einige Jahre von mir ausgebildet worden sind. Das ist auch etwas Feines.
Ja, sicher. Ja. Also das ist
etwas Feines. Das
ist, ja. Das ist mehr als ein feines Detail. Das ist
klar.
Das ist sozusagen, auch so hinterlässt man extrem wirkmächtige Spuren in seinem Lebenswerk. Ja. Also ich glaube, Leute auch ausbilden, die tragen den Zugang, den man hat, auch einfach weiter. Hast du eigentlich viele italienische Mitarbeiter in deinen Betrieben, also Menschen, die aus Italien kommen und bei dir arbeiten, oder ist es ein bisschen überall, oder sind sie Österreicher?
Nein, ja. Ich habe es eigentlich viele Italiener in meinen Betrieben, die sind da unglaublich wichtig, um eine authentische Leistung von der italienischen Küche zu präsentieren.
Das ist unglaublich wichtig. Nur mit Italienern?
Schau, es ist so, es ist es, wenn ich versuche, beziehungsweise ich habe es immer versucht, auch mit die top österreichischen jungen Leute zu arbeiten, ja, und, aber irgendwo dann scheidet immer wieder, weil eben auf einen Moment, ja, fängt an und ist bereit, italienische Küche durchzuführen. Und dann in der Laufende von den Arbeiten, in der Zeit, geht man immer weg von der italienischen Küche. Okay. Fließt immer wieder eine andere Art von Küche. Ja. Zum Beispiel eine Harald Riedel ist ein Frankophil. Und da geht es herum mit der Frankophil. Eine andere ist eben spanischer Einfluss und so weiter. Und dann wird es nicht mehr authentisch. No? Mhm. Und da sage ich es, ja, okay, dann, wir haben uns etwas ausgemacht. Ist es dann, geht ihr auf eine andere Schiene, das ist es eigentlich nicht das, was sein sollte, weil sonst kommt er eigentlich durcheinander auch mit dem Kunde, weil dann der Kunde, dann ist es auch ein bisschen verwirrt.
Ja, 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 genau.
Ja. Kommt in ein italienisches Restaurant und bekommt hier irgendwie weniger von Italienität. Ne? Ja. Das passt es nicht. Deswegen, einige Österreicher sind Italophil und die bleiben bei mir. Aber viele, die nicht Italophil sind, die nicht so eine Affinität mit der italienischen Kultur haben, dann ist es wahnsinnig schwierig, zusammenzuarbeiten.
Ja, ja. Ja. Was interessant ist, finde ich, du hast ja vor 30 Jahren, also Anfang der 1990er, ich glaube 91 war das, dass Laninfea mit dem Schwerpunkt auf italienischen Fischspezialitäten,
genau, richtig, ja,
eröffnet, ja, gehabt. Eigentlich schon so ein Vorbote von wirklich Konzeptgastronomie. War das damals am Puls der Zeit oder warst du damals oder wurde das damals noch nicht verstanden? Wie?
Naja, also der Türke, ich komme aus Napoli. Ist klar, dass meine Affinität ist es und bleibt der Fisch. Mhm. Ja? Und weil da kenne ich mich, das ist es eigentlich ein Zusammenbinden mit meiner Heimat. Ja? Und die habe ich es durch Laninfea, weil Laninfea ist es diese berühmte italienische Restaurant, der heißt Laninfea. Ja. Der ist in Lucrino. Und damit dieser Restaurant, ist es ein Fischrestaurant, für mich war klar, die Affinität und die Verbindung mit meiner Heimat muss der Fisch sein. Ja? Weil ich genannt habe Laninfea, also der Traum, ich wollte diese realisierte Traum haben. Ja, ja. Und damit habe ich genannt Laninfea und damit ist auch ein Fischrestaurant.
Hat unglaublich gut funktioniert. Du wurdest damals, eure Küche wurde damals mit zwei Hauben prämiert.
Genau, richtig, ja. Ja.
Wie hat sich im Laufe der Jahrzehnte, weil der große Vorteil und das große Privileg, das man hat, wenn man mit dir spricht, ist wirklich, dass du eine Perspektive hast, die auch die letzten Jahrzehnte im Blick hat. Mhm. Wie hat sich denn ein italienisches Restaurant über die Jahrzehnte entwickelt? Würde das Laninfea heute auch noch so gut funktionieren? Ja, nein, wenn nein, warum nicht? Was,
ja.
Wie hat sich das
entwickelt? Ja, es ist so, wenn es natürlich... Ich bin mehr oder weniger in die 80er Jahre in Wien angekommen, ist ja klar. Dann, Wien hatte eine wunderschöne Entwicklung nach oben, sehr positive Entwicklung. Wien ist es eigentlich eine Multistadt geworden, eine sehr, sehr internationale Stadt und so weiter.
Auch gastronomisch eine extrem lebendige Stadt
jetzt. Genau, richtig. Und wenn es diese Entwicklung nach oben geht, ist klar, kommen eigentlich auch viele, viele Konkurrenten. Also viele andere Betriebe, viele andere Denkweise, viele andere Leute, Gastronomen, das eben Französisch, Spanien, noch Italiener, weil damals war es mehr oder weniger, wenn ich aufgesperrt war, war es Antinori und Conte. Ja, es waren wirklich wenige Italiener. Heute, ja, nach 30 Jahren später, sind 100.000 Italiener. Ne? Alleine viele, die sich ausgebildet haben und heute sind Besitzer von einem Restaurant. Ne? Das heißt aber, für mich war es immer im Vordergrund Qualität zu gewährleisten. Ja, immer an die Spitze zu sein. Das heißt, für mich war es wichtig, meine eigene Entwicklung, also meine eigene herumlaufen, studieren, mich konfrontieren mit der italienischen Küche, no? Also das Beste von Italien holen und so weiter. Also ständig in Bewegung, nie stehen bleiben auf meinen eigenen Erfolg. No? Das habe ich nie getan. Das tue ich noch immer heute nicht. No? Also ich bin mehr oder weniger heute 65 Jahre alt, aber trotzdem bin ich sehr, sehr aktiv. Ja. Als Gastronom, ne?
Ja. Auch auf das kommen wir noch zu sprechen. Eine Frage habe ich davor noch. Du hast jetzt gesagt, du hast dann aus Italien so ein bisschen die besten Dinge rausgepickt, deine Lieblingssachen rausgepickt. Das klingt einfach, aber ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, jeder, der schon mal länger in Italien war oder mal an einem Tisch gesessen ist, an dem mehrere Italiener sitzen, also wenn du vier Italiener hast an einem Tisch, die sitzen und die über ein Gericht sprechen, fangen sie zum Streiten an, weil jeder in seiner eigenen Region diese Art und Weise hat, wie das Gericht eigentlich gehört. Und Italiener sind, glaube ich, schon auch ähnlich wie die Franzosen bekannt dafür, dass sie bei solchen Dingen keinen Spaß verstehen.
Ja, klar.
Wie bist du da im Laufe deiner Karriere damit umgegangen? Ein Stichwort Authentizität, was du gesagt hast.
Ja, also ich bin mehr oder weniger dann durch diese viele Studium habe ich es und durch auch diese viele Anerkennung, weil ständig Jahr pro Jahr war es immer mehr eine Anerkennung in der Gastronomie in Österreich von meiner Leistung. No? Es ist immer mehr anerkannt worden und es ist immer mehr dann in Gespräche rausgekommen und so weiter. Wenn es so ist, ist klar, dass man vertraut, der Konsument vertraut dich. Mhm. Ja? Weil wenn du bietest etwas, der Konsument glaubt an das, was du sagst. Mhm. Ja? Und deswegen ist es auf eine ethische, auf ein ganz wichtig, dass ich immer fokussiert bin auf die Gastgewerbe, auf das, was ich mache. Ja? Wenn ich fokussiere mich und versuche ich es eigentlich immer, das beste Produkt, das Beste anzubieten, leicht braten oder nicht so viel nicht so viele Dinge draufgeben und so weiter. Also sehr puristisch und natürlich zu bleiben, das ist auch das Schönste von der italienischen Küche. Dann ist er klar, er bekommt ein Gericht, probiert, merkt, das ist unglaublich, sehr, sehr fein und sehr qualitativ. Und darauf hinauf ist dann der Begeisterung. Ja. Das heißt, diese viele, viele Kritik, die habe ich es nicht so extrem viel gehabt. Nein. Die habe ich es wirklich, ich glaube, dass meine Gastronomie in die Jahre anerkannt worden ist, auch für diese langjährige Leistung. Ja. Also es ist so wie ein Marathon. Ja. Ich bin ein Marathonet. Ich habe es eigentlich weniger Tiefe gehabt. Ja?
Ja.
Fast keine. Ja. Und das ist jetzt natürlich eine Ausdauerarbeit, dass mich der Konsument anerkennt, sagt er. Großartig. Ja.
Gab es Rezepturen, wo du gesagt hast, das ist original italienisch, aber dem Österreicher schmeckt das nicht, das muss ich adaptieren für den österreichischen Gaumen?
Ja, natürlich gibt es solche Dinge, klar.
Zum Beispiel?
Da gibt es, zum Beispiel eben, wenn es die geschmorte Gerichte von der süditalienischen Küche, die sind irrsinnig sehr, sehr intensiv. Wenn du zum Beispiel Polipollo Luciana, das ist ein klassisches geschmorte Gericht von Octopus, von Neapel, und die ist es eine lange Prozedere, weil denn diese Soße wird es 4-5 Stunden gekocht und von einer Rote kommt irrsinnig eine braune Soße raus, ne? Weil Milch sich zusammen kocht, zusammen mit dem Oktopus und so weiter. Der Oktopus hat seine Haut, es wird dann eine braune Soße und sehr intensiv im Geschmack. Zum Beispiel eben solche Dinge ist dann zu extrem. Das heißt, du musst versuchen, eigentlich dann eine mildere Variante, Variante zu machen, und dann natürlich sagt der Konsument, der österreichische Konsument sagt, perfekt, ottimo.
Ja. Was mir aufgefallen ist, in Wien damals, als ich in Wien gelebt habe für längere Zeit, ist, dass es erstaunlich wenig neapolitanische Originalpizza gibt. Weißt du warum? Ist das immer noch so? Vielleicht hat sich das jetzt in den letzten Jahren geändert.
Na, also auch mit der Pizza. Ja. Pizza ist, meine Pizzeria ist 1997 geboren. Ja. Damals war es die Pizza eine sehr, sehr, sehr schlechte, hat ein sehr schlechtes Image. Weil es war ein billiger Produkt, es war ein Produkt, das eigentlich eben keine Wert gehabt hat, sehr proletarisch so gesehen. Und ich war erstaunt, weil meine Kinder, damals waren eigentlich relativ kleine Kinder, und diese Pendel zwischen Neapel und Wien, selbst die haben zu mir am Tisch eine Aufmerksamkeit gebracht. Und die haben zu mir gesagt, Papa, aber warum die Pizza in Neapel schmeckt anders als in Wien? Und so war es, auf das hinauf habe ich es nachgedacht habe ich mich dann fokussiert auf dieses Thema. Und habe ich wirklich festgestellt, dass in Wien überhaupt keine qualitative Pizza gibt es. Ja. 1997. Darauf hinauf habe ich es in Palais Esterhazy, das ist ein Palais von 17. Jahrhundert.
Ja, wunderschön.
Habe ich es die Besitzer von dem Palais gefragt, ob es möglich wäre, dass ich dort eine Holzpizzaofen installieren kann. Und die Besitzer, die haben mir erstaunlicherweise gesagt, ja. Okay. Wow, da war ich irrsinnig sehr happy, weil ich gesagt habe, es ist ein Palais von 17. Jahrhundert, eine Holzpizzaofen in einem Palais.
Wahnsinn.
Es ist eine traumhafte Geschichte.
Ja.
Und da habe ich es gesagt, dann ist eine Königin Regina Margherita, also ist eine Königin Margherita, muss herauskommen. Und so war es die Idee, ich habe gesagt, okay, ich mache Regina Margherita.
Und das Regina war Margherita, die Stunde der legendären Pizzeria,
ja,
Regina Margherita,
ja,
im Palais.
Und der Regina Margherita dann, die habe ich es eine hervorragende Pizzakoch aus Neapel geholt. Ja. Mit ihm habe ich es ein Programm gemacht von der Pizza-Abteilung. Ja. haben wir die Pizza ausgesucht, welche Pizza dann wir bieten ein. Und am 15. Jänner 1998 habe ich es Regina Margherita aufgesperrt und von ersten Tag war es nur ein Erfolg. Ja. Und dieser Erfolg ist es bis heute, ja, bis heute ist es den hundertfach gewachsen, ja, von damals. Aber auch hier, genauso wie in La Ninfea, ich habe so viele Pizzaköche gebildet, ausgebildet, dass heute eben hervorragende Pizza in ganz Wien selbst produzieren. Das heißt, die sind selbstständig geworden. Und von dem Zeitpunkt war es auch Regina Margherita eine Betriebe, ja, das beobachten müsste man. Ja, weil jeder, das wollte eine Pizza-Geschäft aufmachen in Wien, ist es in Wien, in Regina Margherita gekommen und hat es den Betrieb studiert. Ja. Ja, und hat es versucht, mehr oder weniger zu kopieren. Ja, die Regina Margherita. Aber das ist gut so, weil die Qualität von der Pizza ist irrsinnig sehr gestiegen. Das heißt, ja. 1997, ja, mittlerweile sind 25 Jahre, heutzutage isst man auch in Österreich eine gute Pizza. Ja. Früher war es nicht der Fall.
Hat sich also erst tatsächlich in den letzten 25 Jahren entwickelt?
Ja, absolut.
Du hast vorhin gesagt, in diesem Marathon hast du eigentlich meistens Erfolg gehabt. Gibt es etwas, ich weiß nicht, ein Restaurant oder irgendeine Idee, das gar nicht funktioniert hat oder die gar nicht funktioniert hat? Irgendetwas, wo du sagst, okay, das war in meiner Karriere eigentlich einer der wenigen Fehler, die ich gemacht habe?
Nein, also in Kulinarium nicht. Ja, in Kulinarium war es immer ein Erfolg. In Geschäftswesen, eine Betrieb, das hat mich irrsinnig viel Substanz gekostet, war es dann am Neumarkt. Mhm. Neumarkt im ersten Bezirk in Wien, Barbaro am Neumarkt war es, der Kulinarium war es hervorragend, denn die Bar war traumhaft, den Unterhalten der Dolce Vita war es perfekt, aber der Besitzer von diesem Haus, da war es so eine Spekulativgeschichte und die hat mir wirklich nur Nerven gekostet. Aber bitte, ist egal, jetzt ist Vergangenheit. Aber das ist lustig, weil am Neumarkt war es eine extreme Spekulativzone und innerhalb 10 Jahre dieser Haus hat es 5 Besitzer gewechselt.
Okay, also das heißt, das war jetzt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ist das heute noch legal? Geht das überhaupt? Da zahlt man ja extrem viel Spekulationssteuer, oder? Wenn das innerhalb.
Ja, aber denn, also in dieses Jahr, in die 2000er Jahr, war es mehr oder weniger viel Kapital vom Ausland. Das heißt eben Russen, Ukraine, Tschetschenen, unglaublich viel. Ja. Okay. Und diese Haus hat es eben mehr oder weniger 5 ostliche Besitzer gehabt.
Ja. Das heißt, es lag gar nicht an deiner Geschäftsidee, sondern an den Rahmenbedingungen.
Rahmenbedingungen war also katastrophal. Aber ich habe es noch einmal, ich habe es noch nie ein Tief gehabt. Nein, in meine kulinarische Karriere, nein, noch nie.
Auch Corona, wenn man jetzt ein wenig über dich liest, ist einem aufgefallen, selbst während und auch nach Corona hast du dich gar nicht so beschwert. Du warst eigentlich relativ zuversichtlich, auch ein bisschen dankbar für die Staatsunterstützungen, die in deinem Fall relativ gut funktioniert haben.
Ja, ja. Ja, klar, natürlich. Es ist etwas für den ganze Welt geschehen, diese Geschichte von Corona. Man kann gar nichts machen, weil es ist wirklich eine Pandemie gewesen. Schreckliche Geschichte. Unter anderem Italien hat es gelitten, weil es war das erste Land, das gelitten hat mit dieser Pandemie. Und was willst du machen? Es geschieht etwas in der Welt, das du nicht, gar nicht verändern kannst. Dann musst du einfach eben dich zusammenreißen und sagen, okay, wie geht es weiter?
Man kann es nicht verändern. In der Gastronomie hat aber Corona dann sehr viel verändert. Stichwort Fachkräftemangel, ja, der sich, wie manche sagen, zum Fachkräftekollaps entwickelt hat. Wie hat sich das auf deine Betriebe und auf deine Betriebe ausgewirkt?
Genau. Die einzige, was diese Pandemie aufschlaggebende gebracht hat, ist es, dass die Junge, ne, die ganze Branche, also in dem Fall die Gastgewerbe, die Jugend waren sehr schockiert. Ja, auf einmal eben diese Job, Gastgewerbe, mit diese viel Aufwand, mit diese viele Stunden, mit diese hin und her, keine also unflexibel, das hat auf einmal die Jungen schockiert, weil denn Corona hat es diese Jungen irgendwo auf einen Moment gebracht, was ist wichtig jetzt? Ja. Ist wichtig zu leben, ne? Und arbeiten, damit ich lebe. Mhm. Oder eben, ja, ich lebe für den Arbeiten. Also das heißt auf einmal, die haben sich entschlossen, nein, ich will arbeiten, ich will etwas verdienen, aber ich will leben. Ja. Die Leben war also immer im Vordergrund und nicht den Arbeiten. Damit auf einmal viele, das sich beschäftigt haben im Gastgewerbe, die haben einfach das Gastgewerbe verlassen. Ja, aber es ist ein Zyklus. Ich glaube, auch die Jugend, ja, mit der Zeit, also in die nächsten Jahre, wenn es die wirklich tatsächlich diese Pandemie hinter uns ist, werden die Überlegungen noch einmal sein, naja, okay, aber damit ich leben und damit ich gut leben kann, muss ich auch arbeiten und muss ich auch Geld verdienen. Das heißt, auf einmal glaube ich, dass man geht wieder zurück. Ja. Man spürt oder man erkennt wieder, dass das Gastgewerbe, ja, es ist ein harter Job, aber es ist ein Job, dass wenn du machst mit einer guten professionellen Einstellung und einer guten Ethik, kannst du auch viel Geld verdienen.
Ja. Wie eben gerade Menschen wie du ja auch beweisen. Und
ja, klar. Ja, natürlich. Du weißt eh, meine Kinder sind involviert in meinem Gastgewerbe. Also der Antonio und der Luigi sind voll drinnen und die arbeiten genauso so viele Stunden so wie ich, wenn nicht mehr. Und die sind auch Junge von dieser Corona-Generation, die sind mehr oder weniger auch selbst drauf gekommen, ob es wirklich noch wichtig ist und richtig ist, so viele Stunden zu arbeiten. Ja. Aber heutzutage sagen die, naja, wenn du willst eigentlich Erfolge, wenn du willst etwas Geld verdienen, wenn du willst wirklich etwas erreichen, man muss auch viel arbeiten.
Ja, ja, ja. Das ist ja eben genau das, was so viele Unternehmer ja beklagen, dass sie sagen, es ist so schwierig, junge Leute jetzt seit Corona wieder zu motivieren. Jetzt nicht unbedingt nur im Gastgewerbe, sondern generell fürs Arbeiten, fürs viele Arbeiten, fürs lange Arbeiten. Aber eben du glaubst, das ist eher ein Zyklus und das wird dann auch wieder kommen. Man könnte auch sagen, es gibt auch schon ein paar Beobachtungen, dass das auch schon wieder anfängt, jetzt auch mit den ganzen Teuerungen. Es wird wirtschaftlich wieder etwas enger, viele Leute müssen plötzlich wieder sparen und da überlegt sich halt natürlich der ein oder andere wieder, naja, vielleicht arbeite ich doch anstatt 20 Stunden in der Woche wieder 40, weil dann bleibt mir auch wieder ein bisschen mehr Geld, weil die Stromrechnung so viel teurer geworden ist.
Naja, klar. Es ist es eigentlich, wie gesagt, ein Zyklus, ein Prozedere, ein ganz normaler Prozedere und das wird sehr wohl sich einpendeln, ja, wieder das Ganze. Also absolut, weil Gastgewerbe ist, ich finde es wirklich, es ist eine Branche, dass in Wirklichkeit der Mensch braucht. Der Mensch braucht eigentlich für den Körper, für die Seele gewisse Freude an den Gaumen, an das Gefühl von ein gutes Essen, ein gutes Ambiente, und das wird, wenn es tatsächlich wir Gastronomen mit Engagement, mit Liebe, mit einer guten Ethik und mit voller Elan, dann eben werden wir sehr wohl auch den Erfolg erleben. Ja. Absolut.
Was man bei dir auch merkt, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, also seit über 40 Jahren federführend in der Gastronomie tätig. Und irgendwie, es wird auch nie wirklich ruhig um dich. Also jetzt im Februar dieses Jahres wurde auch bekannt, dass dein früherer Weggefährte Harald Riedl, die Küche der Trattoria Martinelli übernimmt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie es wieder dazu gekommen ist und dann auch, was du für die Zukunft noch vorhast, weil offenbar bist du immer noch am Werkeln, wie man so sagt.
Ja, es ist so, dass ich starte immer von dieser Ethik, ja, von dieser Liebe von unserem Beruf. Das heißt, wenn es ich und auch in Vergangenheit Leute zu tun gehabt habe, dass diese Ethik sehr nah an meine ist, auch wenn es ein schwieriger Mensch ist, bleibt mir aber immer in Erinnerung, was er kann, was er tut, was ist sein Wille. Ja? Und Harald Riedl ist einer davon. Also er ist ein bisschen nicht der angenehmste, ja? Aber er kann gut kochen. Er hat es eigentlich ein Gefühl in seine Hände, er hat es ein Gespür und das ist phänomenal.
Ja.
Und zusammen haben wir gearbeitet, lange Jahre zusammengearbeitet und wir haben immer Erfolg gehabt. Wir haben immer Schwierigkeit, weil er als Mensch ist schwieriger. Ja. Aber ich habe sie immer schätzen können, seine Kulinarik. Und das für mich zählt. Ja. Also er kann das.
Ja. Ja. Was ist da der Plan, dass er da wieder, dass er da die Küche übernimmt? Wollt ihr auf Hauben, auf Sterne oder gibt es da ein gestecktes Ziel?
Naja, also das ist es klar. Wenn es jemand das arbeitet und kann es etwas, der Ziel ist es natürlich Anerkennung.
Ja.
Ja, dass er kann, das wissen wir, dass ich kann, das wissen wir, aber hinaus auf das, was wir kennen, gibt es nur eben Anerkennung und wenn es dann Anerkennung sind natürlich eben die Öffentlichkeit, also klar.
Ja. Ja. Okay, also ist schon auch sind schon auch Pläne dahinter.
Naja, sicher. Also arbeiten wir daran, damit eben immer unsere Arbeit sich befestigen kann. Ja. Ja. Immer mehr Anerkennung haben kann. Ja. Das ist gut so. Ja. Man lebt nicht, weißt du, das Geld ist es, wenn du arbeitest und arbeitest mit Erfolg, ist ja klar, das kommt das Geld. Das Geld ist es nur eine Konsequenz von deiner eigenen Arbeit. Ja. Und aber man lebt nicht für das Geld. Man lebt eigentlich für seine eigene Ideologie. Also in der Fall von einer Küche, von einem Restaurant, ist es eigentlich der Food and Beverage und den Ambiente von das Restaurant, wo du das Ganze präsentierst. Mhm. Es ist unser Job. Mhm. Es ist unsere Liebe.
Ja. Was? Ja. Hast du sonst noch etwas für die Zukunft in der Pipeline? Gibt es andere Projekte, ich weiß nicht, über die du schon reden kannst? Oder was ist so ein bisschen deine Vision für die Zukunft? Interessant, was du vorher gesagt hast, eben, dass das die Sache mit der fehlenden Arbeitsmotivation von vielen jungen Leuten eher zyklisch ist. Also davon, das heißt, du gehst eher davon aus, dass das alles wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen wird. Ist ein sehr zuversichtlich. Danke auch.
Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt es, aber es gibt es dieses Projekt von seit 2,5 Jahren mit Spar. Ich produziere für die Spar
Tiefkühlpizza.
Ja, eine Tiefkühlpizza. Ja. Mittlerweile wir sind innerhalb 2,5 Jahre. Ich produziere das in Neapel.
Ja.
Ja? Ja. Mit einem Partner.
Ja.
Die Pizza ist 100% handgemacht.
Ja.
Ja,
es keine ist 100%. Keine Aromenverstärker,
gar nichts. Ja. Und das ist es wirklich tatsächlich ein hervorragendes Produkt, wo es die Spar nach 2,5 Jahren irrsinnig immer mehr begeistert sind von diesem Produkt. Mhm. Wir verkaufen mittlerweile schon 150.000 Stück pro Jahr.
Wahnsinn.
Tendenz ist steigende und das ist jetzt ein Projekt, wo ich es sehr vergrößern würde gerne mit Spar, weil es ist wirklich ein hervorragendes Projekt, weil ich finde Spar also ein hervorragender Partner. Und ein sehr fair Partner und auch sehr interessiert auf die Qualität von die Ware. Also, das heißt, diese Geschichte, diese Projekte, das gefällt mir. Und wir waren jetzt gerade in Napoli mit dem Manager von Spar. Haben wir eigentlich getestet, noch ein paar Pizzen, dass die ein Sortiment haben würden und sowas, ja. So ist es eine. Der zweite ist es eigentlich ein ganz Projekt, das uns auch sehr gut gefallen und dass wir sehr nah sind, ist es eine kleine Fashion Hotel, Barber Hotel, ja. Yeah. Das lässt sich auch sehr gut eben harmonieren mit meinem Gastgewerbe, mit meinem Namen. Das ist es auch ein Projekt. Ja. Ja. Also es gibt es einige Projekte. Wichtig ist für mich, weißt du, in meinem Alter ist es, dass ich gesund bleibe und dass die Jugend, dass mit mir diese Projekte eintreten, sehr, sehr begeistert sind, weil das müssen die mit voller Elan dahinter sein.
Ja. Also auch das ist ja ein wunderschönes Privileg, muss man sagen, dass du mit Luigi und Antonio so tatkräftige Unterstützung von der nächsten Generation hast. Es gibt wirklich einige Gastronomen in deinem Alter, deren Kinder andere Wege einschlagen, was man als Außenstehender oft nur sehr schwer nachvollziehen kann. Aber umso schöner ist es, dass es bei euch so eine Family Affair auch.
Ja, na weißt du, ich bin in Napoli geboren und mit Papa, Mama und die ganze Family war es immer so, dass meine Papa und meine Mama, die haben oder eigentlich im Grunde genommen die ganze Gesellschaft, denkt man immer daran, die die Kinder auf der Welt zu setzen, damit versorgen können dich, wenn du alt wirst. Und mit dieser Gedanke ist ja klar, bin ich ja aufgewachsen. Ja, ja. Und damit war es auch klar, dass ich Kind auf der Welt setzen möchte. Und die Evelyn, wenn die Evelyn gesagt hat, weil die erste, die Evelyn war so, wenn sie Valeria bekommen hat, war sie 18 Jahre. Ja. Das heißt, sie war wirklich selbst ein Kind. Ja. Aber das hat mir ganz gut gefallen, weil die Evelyn hat gesagt, ja, ich will Kinder. Und so. Und für mich war es mehr oder weniger, habe ich gesagt, ich will auch Kinder. Und dann sind wir stehen geblieben auf 3. Ich wollte mehr. Evelyn hat gesagt, aus, passe jetzt, nicht mehr. Nicht so was. Ja.
Also, kann ich verstehen.
Das heißt, ja, du hast, das heißt, ich bin wirklich mit diesem Gedanken von Mama und Papa und von der ganzen Gesellschaft in Italien mehr oder weniger geprägt worden. Und jetzt habe ich es natürlich Glück, eben, dass 2 von meinen Söhnen, ja, genau in meine Füße getreten sind. Ja. Ja, damit ist es eigentlich der Gedanke von meinen Eltern, ja, ist es nach wie vor gültig. Ne? Ja. Das heißt, Evelyn und ich haben wir eine sichere Pension.
Ja, aber Pension, ich wollte gerade sagen, Pension, du wirkst nicht so, als würdest du bald in Pension gehen oder gehen wollen.
Nein, eben nicht. Das will ich nicht, aber trotzdem ist es ein Polster. Ja. Es ist ein Polster, du kannst ruhig schlafen. Ja. Ja. Ja.
So was. Ja. Das heißt, man kann wirklich sagen, das Barbaro-Imperium ist so oder so in guten und sicheren Händen.
Genau, richtig, ja.
Und es geht auf jeden Fall weiter, sehr spannend weiter sogar mit der Tiefkühlpizza. Es klingt so blöd, Tiefkühlpizza, dabei ist das ein hervorragendes Produkt, das nichts ja. mit üblichen Tiefkühlpizzen zu tun hat. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der diese Pizza schon mal gekostet hat. Und es geht ja. weiter auch jetzt ein bisschen womöglich in Richtung Hotellerie. Also
ja, absolut, da, ja, das ist auch.
Du gehst hemdsärmelig an die Zukunft ran.
Absolut, via Forza.
Forza. Wenn das ein schönes Abschlusswort ist. Lieber Luigi, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für dieses unglaublich sympathische und lehrreiche und faszinierende Gespräch, das wir jetzt gemeinsam führen konnten. Wir sind ein wenig zurück in die 80er Jahre gegangen in yeah. Wien, das so gut wie keinen Italiener hatte. Es ist ja. hochfaszinierend, immer wieder zu sehen, was du da über diese 4 Jahrzehnte auf die Beine gestellt hast. Und umso schöner ist es zu sehen, dass das jetzt auch genauso feurig weitergeht.
Nein, also ich bin wirklich froh, dass ich Wien ausgewählt habe als meine zweite Heimat. Ja. Das heißt, Wien hat es, ich liebe es Wien, mir geht es hervorragend, ich fühle mich wohl in diesem Land und bin ich wirklich auch dankbar, dass tatsächlich Wien, also die Wienerinnen und Wien und die ganze Österreich wirklich sehr, sehr begeistert sind über meine Arbeit. Also ja. grazie di cuore, ja. è un piacere.
Und nochmals, weil es so gut tut in Zeiten wie diesen. Forza!
Forza! Forza! Ciao, grazie! Arrivederci! Ciao!